Herzlich willkommen zu diesem MSN Webcast zum Thema das 1x1 zum Microsoft SQL Server 2008 R2 für Softwarehersteller. Wir beginnen natürlich mit der Einführung Übersicht über den SQL Server. Wir werden Ihnen heute zu zweit dieses Thema vorstellen, und zwar mit unserem Community-Mitglied Sascha Lorenz, der heute uns durch dieses Thema begleiten wird. Und ich, Peter Kirchner, werde sozusagen die Moderation heute übernehmen, um Ihnen zu zeigen, was wir uns für Sie in dieser Webcast-Reihe vorgenommen haben. Dieser Webcast-Reihe haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass Sie am Ende dieser Reihe mit einem besonderen Wissen herausgehen können, wo Sie sagen können, okay, ich weiß genau, was ich beim SQL Server 2008 S2 beachten muss, auf welche Dinge ich aufpassen muss, die ich besser nicht tun sollte, damit ich damit meinen SQL Server lahmlege, meine Anwendung langsam wird und eventuell meine Kunden sagen, ja, ich kann ja oder Sie können ja gar nicht programmieren. Oder dass Sie vielleicht die häufigsten Fehler vermeiden. Wir haben natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz und wissen, was man häufig falsch machen kann. Da wird auch der Herr Lorenz Ihnen noch viele Tipps und Tricks heute mitgeben. Natürlich auch ein starkes Thema ist das Thema Optimierung. Das heißt, wie bekommen Sie Ihre Anwendung und auch Ihre Datenabfragen möglichst schnell hin? Oder das genaue Gegenteil davon, wie können Sie vermeiden, dass Sie in bestimmte, ja, Fallen hineinlaufen und dann Dinge einprogrammieren oder konfigurieren, die genau zum Extrem führen, dass die Datenabfrage extrem langsam ausgeführt wird, was natürlich auch wieder im schlimmsten Fall auf Sie zurückfallen kann. Wir werden bei den Tipps und Tricks, die wir Ihnen heute geben werden, viel aus unserem Erfahrungsschatz mitgeben. Das heißt, wir werden natürlich nicht immer sozusagen tief in den Code hineingehen oder auch wenig Code zeigen, denn wir wollen Ihnen eher zeigen oder Ihnen mitgeben, worauf muss man denn überhaupt achten? Wo Sie dann die ganzen Ressourcen bekommen können oder wo Sie auch Codebeispiele bekommen können, werden wir Ihnen in den Ressourcen am Ende des Vortrages zeigen oder auch der Herr Sascha Lorenz wird Ihnen auch noch mal zeigen, wirklich mal dann auch live, wo Sie die ganzen Informationen erhalten können. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, wo findet man es, und es ist nicht immer wichtig, wirklich alles im Kopf zu haben. Und damit würde ich jetzt auch schon zum Sascha Lorenz übergeben, der Sie jetzt durch dieses Thema begleiten wird.
Auch ein herzliches Willkommen von mir, wie bereits der Herr Peter Kirchner. Vielen Dank für die Einleitung, Peter. Gesagt hat, ich komme aus der Community, und für den SQL Server. Wir arbeiten schon sehr lange mit dem SQL Server. Ein wenig zu meiner Person, damit Sie auch wissen, wer Ihnen jetzt in diesem Webcast und den folgenden das Thema näher bringen darf. Ich bin, wie gesagt, der Sascha Lorenz aus Hamburg. Ich arbeite dort als Coach, Trainer bzw. Berater für Microsoft-Technologien, primär für den Microsoft SQL Server. Das Thema SQL Server verfolge ich aktiv seit Ende der 90er, so mit Version 6, 5 und 7, als es dann anfing, richtig Spaß zu machen. Ich arbeite für die PSG Projekt Service GmbH. Wir sind, wie man hier aufgrund des Claims erkennen kann, spezialisiert auf das Thema SQL Server, wobei der Fokus bei mir immer im Coaching und Training liegt und das führe ich häufig auch durch für ISVs beziehungsweise auch, dass Kunden von Softwareherstellern uns engagieren, damit wir wiederum mit ja, bei dem eigentlichen ISV dann vorbeischauen und so ein bisschen mal über Technologie reden, über Optimierungspotenziale, aber auch über seine Prozesse, seine Lernkurven, Ausbildungsprogramme. Ja, wie gesagt, des Weiteren, ich aus der Community. Ich bin Mitglied in der Professional Association SQL Server, abgekürzt PAS. Darüber erzähle ich aber auf einer späteren Folie noch mehr und wieso es sich auch für ISVs lohnt, mal in ja, der lokalen Gruppe des der PAS Deutschland e.V. vorbeizuschauen. Webblog habe ich auch noch seit einigen Jahren, den können Sie verfolgen unter sascha-lorenz.blogspot.com. Aber beginnen wir doch bitte mit dem eigentlichen Thema. Und zwar unsere Webcast-Reihe. Was ich im ersten Teil mit dem Peter Kirchner Ihnen gleich zeige, ja, werden wir sehen. Gehen wir kurz auf die weiteren Teile ein. Teil 2, ganz wichtiges Thema, eigentlich das Thema, weswegen wir am häufigsten mit in Projekte reingerufen werden, beziehungsweise zu ISVs Performance-Optimierung. Da geht es uns darum, Ihnen zu zeigen, wie der SQL-Server eigentlich ja intern funktioniert. Häufig wird er ja als Blackbox, als Datenspeicherung genutzt, wo man ja die Erwartung hat, er nimmt Daten an und alles andere soll er dann bitte gefälligst selbst optimieren. Jede relationale Datenbank, nicht nur der SQL-Server, hat dort aber so ihre, ich nenne es mal Eigenheiten, wobei das jetzt eigentlich positiv ausgedrückt sein will, die man berücksichtigen sollte. Dazu mehr im Teil 2. Im Teil 3 wenden wir uns dann serverseitigen Code zu und wie man entsprechend diesen wunderbar debuggen kann und ein wenig Team Security oder wie auch Security Issues vermeiden kann. Teil 4, da geht es dann richtig los, was geht mit SQL Server 2008 und 2008 R2. Ein wenig gehe ich auf den SQL Server 2005 ein, da ich aus Erfahrung weiß, dass der ein oder andere von Ihnen vielleicht noch auf SQL Server 2000 Feature-Level arbeitet und das ein oder andere deswegen noch nicht nutzt, was Microsoft mittlerweile in das schöne Produkt mit implementiert hat. Also da gucken wir uns viel Neues an, beziehungsweise auch welche Einsatzmöglichkeiten wir da haben. Ganz wichtig, wie der Herr Kirchner schon im Eingang meinte, es geht in dieser Webcast-Reihe nicht darum, ihr möglichst noch mehr Codebeispiele, wie schon in vielen anderen sehr guten Webcasts bei Microsoft zu sehen und Ihnen zu zeigen, sondern viel eher aus der Coaching-Praxis heraus, Ihnen Tipps zu geben, Ihnen zu zeigen, wo können Sie eigentlich Informationen bekommen bei Microsoft, wie nutzen Sie die beiliegenden Ressourcen vom SQL Server optimal. Und dann nochmal zum letzten Teil, dem Teil 5, der jetzt speziell sich dann auch wieder um das Thema ISV dreht. Was kann man mit dem SQL Server machen, beziehungsweise wie handeln Sie eigentlich den SQL Server nach der Auslieferung? Sprich, der Kunde hat gekauft, der Kunde hat die Software höchstwahrscheinlich schon installiert oder durch Ihre eigenen Berater installiert. Wie können Sie das Ganze dann überführen in eine, in Deutschland sagt man Wartungssituation, das ist ja schon fast ein bisschen negativ verschrien. Wie sind da eigentlich optimale Prozesse drin? Wie kann das Produktmanagement damit weiter vorgehen? Und wie sind Sie bereit für weitere Entwicklungen rund um den SQL-Server? Ich mag das Wort Cloud da gar nicht in den Mund nehmen, aber natürlich wird es da auch da in dem Teil darum gehen. Ja, beginnen wir. Und zwar, was haben wir jetzt in diesem ersten Teil vor? Da geht es mir ganz grob darum, was ist eigentlich der SQL-Server? Das ist bewusst provokant ein bisschen hingestellt, weil da gibt es die ein oder andere Legende bis hin zu, dass viel Potenzial aus der Sicht des ISVs, womit Sie Ihre Produkte unterstützen können, gar nicht unbedingt genutzt wird. Des Weiteren geht es darum, wie wir den SQL-Server kennengelernt haben bei Entwicklern und unser Verständnis über Lernkurven. Und wie bereits angesprochen, wir möchten ein Stück weit weg von dem Verständnis, dass der SQL-Server eine Blackbox ist, wo man relativ wenig selbst machen kann und dass das Ganze kompliziert ist. Das ist es eigentlich gar nicht, ganz im Gegenteil. Die Arbeit bringt da sehr viel Freude und man braucht dafür eigentlich relativ wenig Know-how, beziehungsweise alles, was Sie an Unterlagen brauchen, haben Sie höchstwahrscheinlich schon bei sich im Unternehmen. Wo das alles zu finden ist, zeige ich Ihnen aber später noch. Dann ganz bewusst nochmal wieder eine kleine provokante Spitze. Alles nur Datensätze. Wie funktioniert der SQL-Server intern und was sind so die grundlegenden Dinge, wo wir sagen, damit macht es Sinn, sich zu beschäftigen. Da erzähle ich auch ein bisschen aus meiner eigenen Historie, wie bei mir dieser Lernprozess seinerzeit stattfand. Aber beginnen wir. Was ist der SQL-Server, der Microsoft SQL-Server? Da gibt es eine wunderschöne Grafik aus den sogenannten Books Online, die ich dafür immer ganz gerne verwende. Hätte ich jetzt einen Flipchart, würde ich ihn jetzt sonst einfach auch aufmalen, aber wir haben die jetzt hier mal herauskopiert aus der Online-Dokumentation, die es im SQL-Server gibt. Die werden Sie, falls Sie jetzt in der Rolle als Entwickler gerade vor diesem Cast sitzen, auch schon mal gesehen haben. Also wir sprechen dann hier von der SQL-Server-Online-Dokumentation und glauben Sie mir, auf die werde ich in den nächsten Minuten, aber auch in den nächsten Casts immer wieder verweisen, weil eigentlich fast alle Informationen, die wir hier jetzt zeigen, kommen auch direkt aus der Online-Dokumentation, die Sie entweder herunterladen können oder die auf dem Installationsmedium dabei ist. Was ist der SQL-Server? Der SQL-Server besteht bekanntermaßen erstmal aus einer relationalen Datenbank, daher auch der Name SQL, beziehungsweise, wer sich zur Szene bekennt, nennt ihn auch gerne SQL Server, das ist quasi eine gewollte Abkürzung noch an alte IBM-Zeiten, wenn man den Namen jetzt hier so sagen darf, aber das wir sprechen vom SQL oder SQL. Wundern Sie sich nicht, wenn ich die beiden Begriffe wechselweise verwende. Ich meine immer den Microsoft SQL Server. Aber der SQL Server ist viel mehr als nur dieses Datenbankmodul, was jetzt hier im Blau markiert ist, sondern mittlerweile hat der SQL Server viele weitere Dienste dazu bekommen. Und der ganz wichtige Erkenntnis auch für viele Kunden bei uns im Coaching ist es, das sind keine kostenlosen Add-ons, die Ihnen Microsoft aus einer Marketinglaune dazugegeben hat, sondern das sind gleichwertige Dienste geworden. Also neben der relationalen Engine, die über die letzten Jahrzehnte hinweg sehr leistungsfähig geworden ist, mit der sie problemlos, setze ich jetzt mal aus meiner Perspektive heraus, Daten im mehrstelligen Gigabyte-Bereich und wenn es dann hart auf hart kommt, auch gerne im Terabyte-Bereich verwalten können, haben wir seit 2002, 2003 eine äußerst leistungsfähige Reporting-Plattform, die sogenannten Microsoft Reporting Services dabei, mit der sie ähnlich wie der eine oder andere Entwickler ja schon Crystal Reports kennt, im SQL-Server als auch in ihrem .NET-Code Visual Studio heraus die Reporting Services nutzen können als eine einheitliche, sehr leistungsfähige Reporting-Engine. Das ist beispielsweise das, was das Unternehmen, für das ich arbeite, auch bei sehr großen Organisationen bis hin zu Konzernen und Bundesbehörden einsetzt. Diese Reporting Services, die bitte ich also auf jeden Fall mal, dass Sie sich die anschauen. Des Weiteren haben wir in der Mitte jetzt hier von Microsoft platziert die sogenannten Integration Services, eine, ja wie der Name schon sagt, Integrationsplattform, die häufig gleichgesetzt wird mit, ja damit kann man sowas ja fast schon Esoterisches wie ein Data Warehouse aufsetzen, das muss aber gar nicht so sein, mit der können Sie ohne weiteres auch ganz hervorragend Schnittstellen beschreiben, das ist weniger ein Programmieren als eher ein Beschreiben, auch ein ganz spannender Bereich, den Sie standardmäßig einsetzen können, vielleicht kennen Sie noch den Vorgänger, die Data Transformation Services, abgekürzt DTS, wie es noch seit 2000. Ab 2005 wurde die Engine, oder für 2005 wurde die Engine ja komplett neu geschrieben, oder zum großen Teil neu geschrieben, und sehr leistungsfähig, aber auch noch ein Steckenpferd von mir, die Analyzer Services, mit der Sie in dem Bereich mehrdimensionale Datenhaltung, OLAP Cubes etc. vordringen können. Da verliere ich auch noch ein paar Worte in diesem Cast, als auch im späteren Cast drüber, wie Sie das als ISV einsetzen müssen. Und Sie müssten aber gar nicht stark das Thema Business Intelligence streifen. Häufig können Sie in Ihrer Anwendung und sei es auch nur ein paar Umsatzzahlen, ein paar Statistiken darzustellen, direkt in Ihrer Anwendung diese Zahlen darstellen und im Hintergrund die unglaubliche Power der Analyzer Services nutzen, ohne dass der Anwender Ihre Applikation verlassen muss. Er könnte das zwar auch, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, in einer Demonstration über Excel machen oder über ein Third-Party-Werkzeug, was ein anderer ISV liefert. Das muss aber nicht so sein. Sie können das ohne weiteres in Ihrem eigenen .NET-Code auch direkt ansteuern. Klar, wir haben Themen wie Data Mining dazu, spannende Dinge, wo ich aber ganz bewusst sage, da möchte ich jetzt eine kurze Warnung aussprechen. Da ist ein bisschen mehr auch an Hintergrund, mathematischen Hintergrund notwendig, um das tatsächlich in einer Lösung eines ISVs einzusetzen. Ja, dann haben wir noch das ein oder andere Anhängsel zu dem Datenbankmodul. Einmal eine die Sache Replikation, das werden wahrscheinlich schon viele von Ihnen kennen. Damit können Sie On- und Offline-Szenarien, verteilte Standorte, also generell die Arbeit mit verteilten Datenbanken aufrechterhalten. Das ist über die Jahre auch konstant geblieben. Diese Komponente hat Microsoft behutsam weiterentwickelt, aber keine großen Schritte drin gehabt. Und eine Sache, die wir auch später noch auf jeden Fall ansprechen werden, ist der Service Broker. Der Service Broker ist eine, Konvention zur Datenbankmodul, mit denen Sie in der Lage sind, mit Warteschlangen zu arbeiten. Auf jeden Fall sind Sie in der Lage, asynchron zu arbeiten. Und Asynchronität, das werden wir auch im zweiten Teil, als auch in den späteren Teilen sehen, ist ganz wichtig, um tatsächlich Performance aufzunehmen, um skalieren zu können und um ja klassische Anwendungsfälle wie zum Beispiel Trigger durchaus wesentlich schneller zu gestalten, als es zurzeit vielleicht stattfindet. Eine Sache fehlt hier noch, die ist in dieser Grafik noch gar nicht angekommen. Das gibt es bei 2008 R2 dazu. Das sind die Master Data Services. Da geht es um Master Data Management. Auch ein sehr spannendes Thema. Ich bin ganz erstaunt. Da haben wir schon die ersten Anfragen dazu gehabt bei der PSG. Dass ISVs als auch Kunden, also tatsächlich Endkunden, also sprich Ihre Kunden, uns angesprochen haben, dass wir rum mit Microsoft ISV sprechen sollen, weil diese Endkunden erwarten von den ISVs, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren die Microsoft Master Data Services oder eine andere Master Data Management Lösung genutzt wird. Also auch hier merken wir, dass auf einmal Kunden das ganze Thema treiben und eigentlich auch eine Art Erwartungshaltung an die ISVs haben. Da, also der SQL-Server ist wesentlich mehr als nur ein Datenbankmodul. Und auch wenn ich jetzt hier einen Webcast für Microsoft aufnehme, behalten Sie bitte einen Merkspruch von mir im Kopf. Ein klitzekleines Problem hat der SQL-Server und das ist sein Name vielleicht, weil man vermutet unter SQL gar nicht all diese Möglichkeiten, die da tatsächlich mittlerweile drin stecken. Ich verwende dann den internen bzw. den Namen, der da eigentlich genannt wird, Data-Plattform, weil unter einer Datenplattform kann man sich das ganze Thema wesentlich besser vorstellen und dann wird daraus auch eine runde Sache und nicht nur, weil es jetzt hier diese Form in dieser Grafik hat. Gehen wir weiter, aber Sie sehen, da ist eine Menge für Sie mehr an Diensten drin und zu all diesen Diensten finden Sie, ich werde es jetzt in den nächsten Minuten, aber auch in den nächsten Casts nochmal stressen, in dem Books Online, sprich in der Dokumentation zum SQL-Server, diverse Informationen, angefangen von Übersicht, Einstieg, als auch tatsächlich Deep Dive bis zu Developer-Referenz. Wie gesagt, ich habe eben über die Dienste gesprochen. Ich zähle es nochmal kurz eben auf. Hier zum Beginn, wir haben die relationale Engine, dann haben wir die sogenannten SSIS, die Integration Services, die Reporting Services, die Analysis Services. Da haben wir dann diesen Bereich, diese OLAP Cubes für den oder die unter Ihnen, die dann dem nicht geläufig ist. Da geht es ja um die multidimensionale Datenhaltung. Man teilt dann Daten auf in Dimensionen und Fakten. Da kann ich später noch ein bisschen mehr zu beschreiben. Dann haben wir das Thema Data Mining, wo es darum geht, mit Algorithmen über Daten zu gehen. Und wie gesagt, das Thema Master Data Services, das ist die Antwort von Microsoft auf ein sehr spannenden Themenbereich des Master Data Managements. Ja, und noch eine Sache, die auch wieder auf dieser Folie noch fehlt, weil sie noch fast aktueller ist, aber zurzeit noch nicht so stark gestresst wird, das ist die Technologie Stream Insight, in der wir die Disziplin haben, Complex Event Processing. Das müsste dringend mal auch auf diese Folie mit drauf, denn dort geht es um den da geht es darum, Echtzeit oder Near Real-Time Daten zu analysieren, bevor sie überhaupt in die Datenbank geschrieben werden. Ganz spannender Themenbereich, aber das geht, glaube ich, ein bisschen über den Fokus dessen hinaus, was wir jetzt hier als, ich nenne mal das einmal eins für den ISV eigentlich adressieren wollen. Kommen wir zum ganz spannenden Thema, und zwar, ich hatte ja eingangs erwähnt, ich trete häufig als in der Rolle als Coach auf. Und wie stellt sich eigentlich eine Lernkurve bei unseren Kunden bzw. bei Entwicklern dar? Und zwar, das ist ja so der idealistische Ansatz, also man fängt irgendwo unten links an und entwickelt sich kontinuierlich durch weiteren Input immer und immer weiter fort und wird über die Jahre immer erfahrener, ist ein kontinuierlicher Prozess. Leider hat die Praxis gezeigt, dass das in der Realität gar nicht so ist, sondern es ist viel eher so, dass man eher in Form von Reifegraden unterwegs ist. Das nehme ich mich nicht aus. Das heißt, man beginnt mit einem gewissen Grundschatz an Informationen und auf diesem, man kann es wie eine Art Plateau eigentlich bezeichnen, Wissensplateau, entwickelt man. Das geht ganz sauber voran. Man kommt damit, man hat erste Erfahrungen, man bewegt sich vielleicht noch vorsichtig in einer Umgebung, bis man dann einen gewissen Schatz an neuen Informationen, an neuen Skills erworben hat und auf einmal macht man es eine Art Sprung und hat eine Erkenntnis, fast schon ein Heureka-Effekt und ist auf einem neuen Plateau und bewegt sich wiederum auf diesem eine Zeit lang. Dass diese Pfeile jetzt hier alle gleichmäßig lang sind, entspricht nicht ganz der Realität. Und so entwickelt man sich selbst als auch als Team oder Organisation in verschiedensten Bereichen nach und nach weiter fort und erreicht das ein oder andere nächste Plateau. Und ich würde mal sagen, so ein ganz simpler Reifegrad ist, wenn Sie in der Lage sind, mit dem SQL-Server die ersten Statements auszuführen, Sie vielleicht schon mal eine gespeicherte Prozedur geschrieben haben, Sie wissen, wie Sie Daten verknüpfen mit dem SQL-Server, Tabellen zusammenjoinen etc., vielleicht mit Views arbeiten und auch schon mal darauf geachtet haben, dass Sie Constraints, sprich Primary Keys und For-Agent Keys angelegt haben. Und auf einmal macht sich dort, tut sich ein neues Universum für Sie auf, wenn Sie in den Bereich Indizierung reinkommen. Es gibt Indizes. Ich kenne eigentlich kein ISV, der nicht zumindest irgendeine Spalte indiziert hat. Aber häufig hat er nicht den Effekt, das werden wir im zweiten Webcast-Teil noch sehen, den er dadurch eigentlich erzielen möchte. Und dann liest er sich entsprechendes Wissen an, liest ein bisschen bei Microsoft selbst nach. Wie gesagt, ich möchte es oft genug betonen, Microsoft selber hat das Produkt sehr gut beschrieben an dieser Stelle, was eigentlich Indizierung bedeutet, wie man das strategisch nutzt für sein Produkt und kommt auf dem nächsten Level wiederum an. kurz ein plastisches Bild, um Ihnen zu geben, aus meinem eigenen Umfeld. Ich habe unter anderem einen 4-jährigen Sohn, der mit einem Telespiel von Microsoft, der Xbox Kinect, unterwegs gewesen ist. Und er war zuerst sehr vorsichtig mit diesem neuen Spiel, was er dort, Kinect Adventures gemacht hat, war also sehr hat nicht wirklich Punkte gemacht. Und auf einmal hat er verstanden, dass er durch bloßes Hüpfen, also er hat einen neuen Skill erreicht, Geschwindigkeit aufbauen konnte bei dem Spiel und hat uns alle, also sowohl seinen großen Bruder als auch seine Eltern, an diesem Spiel auf einmal geschlagen. Und da mussten wir wiederum anfangen, unsere Skills neu aufzubauen. Und dann die nächste Stufe ist dann entsprechend gewesen, dass dann, nachdem wir dann besser geworden sind, er dann wieder begriff, okay, mit dieser den neuen Skill, nur Hüpfen, nur Geschwindigkeit, kommt er nicht weiter und hat sich dann darauf besonnen, dass er dann sowohl schnell sein muss als auch Punkte. Also selbst auch in unserem natürlichen Umfeld, jetzt gar nicht so was Künstliches wie Lernkurven in Bezug auf relationale und multidimensionale Datenbanken, stellen wir immer wieder fest, das sind alles eigentlich Plateaus, auf denen wir uns bewegen. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel über Coaching-Theorie verlieren, aber bitte behalten Sie mal dieses Bild vor Augen, wenn Sie auch sich umschauen, wenn Sie sich Ihr eigenes, ja, Ihren Werdegang reflektieren, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen und wann waren eigentlich die großen Breaks bei Ihnen? Ich werde auf das eine oder andere bei mir selbst auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber zuallererst möchte ich mal eingehen auf den SQL-Server, wie er eigentlich aufgebaut ist, weil so Basics sind wichtig, auch wenn da ein oder andere von Ihnen das vielleicht schon gesehen hat. Wichtig ist, der SQL-Server wird häufig gleichgesetzt mit dem Begriff Datenbank. Da bin ich als Trainer und Coach, als auch Berater, nicht ganz zufrieden mit dieser Ausdrucksweise. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der SQL-Server an und für sich erstmal ein Dienst ist, der in einem Windows-Betriebssystem läuft. Gut, das ist jetzt nicht groß überraschend. Das dürfte allen klar gewesen sein. Wo es aber jetzt schon so ein bisschen differenziert ist, Sie können einen SQL-Server, wobei ich jetzt bewusst keine Version oder Edition genannt habe, mehrmals innerhalb eines Windows-Betriebssystems installieren. Und ich habe hier noch keinerlei Dinge wie Virtualisierung oder ähnliches im Kopf, sondern das geht schon sehr lange. Also auch lange bevor wir über Virtualisierung sprachen mit Hyper-V. Sie können einen SQL-Server in sogenannten Instanzen mehrmals installieren. Und es gibt eine sogenannte Default-Instanz in der Regel und alle weiteren Instanzen auf einem SQL-Server oder auf einem Windows-Server sind dann sogenannte benannte Instanzen. Und eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass dann diese Instanzen müssen nicht alle die gleiche Version als auch Edition haben. Kurze Erinnerung, Version, das ist sowas wie 7, 2000, 2005, 2008, 2008 R2 und was dann noch alles kommen mag. Und Edition kann sowas sein wie Express, Standard, Workgroup, Enterprise, Developer etc. Ein paar neue gibt es dafür ja auch noch. Das heißt, Sie können auf einer Hardware-Plattform oder einem virtuellen Layer innerhalb eines Windows-Betriebssystems mehrere Instanzen des SQL-Servers fahren und innerhalb dieser Instanz wiederum sind die einzelnen Datenbanken, die einzelnen Datenbankobjekte, die ich jetzt hier nicht mit aufgenommen habe, nutzen, wie beispielsweise dann Tabellen, wie gespeicherte Prozeduren, Sichten, Benutzer etc., was dann noch alles kommt. So ein bisschen mal über den grundlegenden Aufbau. So, und dann, wie sieht das innerhalb einer Instanz auf? Da gehen wir jetzt schon ein bisschen ins Eingemachte. Das ist auch eine Folie, die ich nochmal im zweiten Teil auch wesentlich mehr stressen werde. Aber hier kurz für den Ansatz. Eine Instanz, wenn wir über die relationale Welt sprechen, besteht aus zwei ganz wesentlichen Komponenten. Wir sehen dort hier auf der linken Seite unseren Endanwender, der von seinem Desktop, von seinem Notebook, von seinem Device aus, sagen wir mal, auf den SQL-Server zugreift. Das erste, was tatsächlich stark vereinfacht mit ihm kommuniziert, ist der sogenannte Query Optimizer, der die SQL oder beziehungsweise Transact SQL Anweisungen entgegennimmt und diese auswertet. Und ich nehme das ist der logische Teil des SQL Servers, den werden wir gleich noch mehr auch betrachten, beziehungsweise auch im zweiten Teil des Webcasts. Dieser Teil des SQL Servers ist gar nicht in der Lage, mit dem eigentlichen Plattensystem dahinter zu kommunizieren. Dafür ist eine zweite lose gekoppelte Engine zuständig, die sogenannte Storage Engine. Und diese Storage Engine hat unter anderem die Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Query Optimizer, der, wenn er denn eine Abfrage oder auch ein Update oder Insert Statement oder ähnliches gerade im ausführen möchte, dann erstellt er einen sogenannten Plan. Und dieser Plan, der läuft gegen sogenannte Datenbankseiten, das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Und diese Datenbankseiten erwartet die Storage, der erwartet der Query Optimizer dank der Storage Engine immer im Hauptspeicher. Und die Storage Engine ist dafür verantwortlich, vom Festplattensystem dafür zu sorgen, dass diese Datenbankseiten immer im Hauptspeicher liegen. Könnte also überspitzt ausdrücken, dass der SQL-Server eigentlich immer gegen den Hauptspeicher arbeitet. Er kann halt nur wesentlich mehr Daten verwalten als ein klassischer Hauptspeicher, weil er in der Lage ist, noch Daten nachzuladen, beziehungsweise Datenseiten, die er nicht benötigt oder lange nicht mehr benötigt wurden, die werden einfach aus dem Speicher entfernt und sofern sie verändert wurden, natürlich vor auf die Festplatte zurückgeschrieben. Das zeigt aber, wo das eigentliche Nadelöhr häufig bei solchen Installationen liegt. Das ist der Zugriff auf den Storage. Das haben wir hier mal symbolisiert. Das heißt, was ich natürlich, wo ich gewinnen kann, ist entweder ist meine Datenbank relativ schnell oder sehr schnell an ein Plattensystem angebunden oder ich habe so viel Hauptspeicher, dass mein SQL-Server gar nicht stark in Verlegenheit kommt, Daten immer wieder aufs Neue von der Festplatte nachzuladen. Das sind so ganz wesentliche Punkte. Wie kann ich eine Situation, wenn etwas langsam geht, sehr schnell heilen ohne, ja, das, ich kann erstmal RAM. Wobei, ich erwähne ganz wichtig, wenn man sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzt, dann sollte eine größere Maschine, und ich rede da bewusst nicht von einer schnelleren, sondern einer Maschine mit mehr RAM bzw. einem schnelleren Festplattensystem, eigentlich immer die letzte Option sein und bitte nicht die erste Option. Gerade die sogenannten Geschäftsentscheider, liebevoll Business Decision Maker genannt, neigen ja dazu zu sagen, ist etwas zu langsam, wir brauchen einfach eine größere Maschine. Machen wir im Fuhrpark ja nicht anders. Das ist beim SQL-Server nicht immer zielführend, das werden wir uns aber im zweiten Teil auch nochmal näher betrachten. Wichtig ist der Merksatz, den Sie sich bitte hier einfach mal notieren können, ist, hat mein SQL-Server eigentlich so viel Last, dass er nicht hinterherkommt? Oder warten meine Benutzer einfach nur auf etwas und sei es einfach nur aufeinander? Das sind zwei wesentlich voneinander getrennte Punkte. Und gerade bei dieser Situation, wenn Benutzer auf etwas warten, dann hilft in der Regel nicht den SQL-Server, also die Hardware-Maschine, auf der das Ganze läuft, jetzt durch einen Neukauf, mehr RAM, mehr CPU-Kerne etc. zu beschleunigen. Das kann sogar, das haben wir in der Praxis schon oft genug erlebt, kontraproduktiv sein, weil auf einmal der SQL-Server auch viel mehr an Hardware-Ressourcen verwalten muss. Und ja, das ist, wie gesagt, sollte die letzte Option sein. Nur in der Regel ist eine der meisten Flaschenhälse hier die Anbindung an das Festplattensystem. Das können Sie aber beim Design, da werden wir im zweiten Teil noch drüber sprechen, Ihre Applikation bereits vorbeugend behandeln, indem Sie Ihre Applikation ein Stück weit auf Geschwindigkeit hin designen. Und ja, da muss man ein bisschen mit dem klassischen Kotschen-Normalform brechen, aber dass man das Ganze so optimiert, dass der SQL-Server bzw. die Storage Engine nicht ständig Daten von der Festplatte nachladen muss. Werden wir aber noch im zweiten Teil drüber sprechen. Ja, ein weiterer Teil, wie einmal ein bisschen Reflexion, wie kam ich eigentlich zum SQL-Server und warum erzähle ich Ihnen das hier? Und zwar ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Entwicklern, wenn diese mit dem SQL-Server arbeiten, ist, dass wir im Coaching häufig fragen, was hast du eigentlich vorher gemacht, lieber Entwickler? Wie bist du eigentlich zu dieser Datenbank gekommen? Wie hast du es eigentlich so, wie kam es da eigentlich zu? Und da geht es so ein bisschen um das Thema Datensätze versus Mengen, weil man kann mit dem SQL-Server sehr gut, habe ich ja schon drüber gesprochen, große Datenmengen verwalten. Nur wie greift man auf diese zurück? Und da hat die Erfahrung gezeigt, auch im Vergleich zu anderen Datenbankprodukten, dass es dort Zugriffsmöglichkeiten gibt, die eher optimal sind für eine relationale Datenbank-Engine und dass es da Zugriffsmöglichkeiten gibt, die da nicht ganz so optimal bis hin zu kontraproduktiv sind. Und da kann man sich selbst gut reflektieren. Also, wo komme ich eigentlich her? Und das mal am Vergleich meines Werdegangs. Ich stamme noch aus einer Zeit, als ja mal mit COBOL und IBM Assembler unterwegs gewesen ist. Und all die, die schon mal versucht haben, mit IBM Assembler eine Art ERP-System aufzubauen, wissen, wovon man spricht. Da hat man sich tatsächlich jeden Befehl ganz genau überlegt. Da hatten wir noch überhaupt keine tollen Sprachen, um auf Daten zurückzugreifen. Ähnlich wie bei COBOL, wo das Ganze ja ein hierarchisches Datenbankmodell gewesen ist. Da blätterte man einfach mal sanft durch die Datensätze und war froh, dass rechtzeitig morgens die ja blassgrüne Liste aus dem Zeilendrucker gekommen ist, wo alle Datensätze drauf waren. Ja, und was kam dann so als die Innovation seinerzeit von Ashton Tate, DBase 3, 3 Plus, das waren so die ersten Datenbanken, möchte ich mal behaupten, mit denen man so ein bisschen ja als auch PC-orientierter Anwender arbeiten konnte. Meine Ausflüge über MAMS, VMS-Systeme etc. möchte ich Ihnen jetzt immer vorenthalten. Nur da ganz klassisch, weil ich kenne auch viele andere Entwickler oder schauen Sie sich einmal um, die haben mit Clipper angefangen. Und wer es nicht von Ihnen weiß, Clipper war seinerzeit von der Firma Nantucket ein Compiler für die Sprache, die hinter DBase bzw. DBase 3 Plus steckte, um das doch mal deutlich zu beschleunigen. Das wurde dann später von Computer Associates aufgekauft und ich glaube, es gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr am Markt, aber war also ein sehr schönes System seinerzeit. Wir sprechen hier von Mitte der oder Anfang der 90er, Ende der 80er, wo man aber, um auf Datenbanken zuzugreifen, man konnektierte sich mit einer einzelnen Tabelle und wenn man eine zweite Tabelle damit verbinden wollte, konnektierte man sich mit der zweiten Tabelle und ging dann einfach das Ganze ja sequenziell durch. Eine große Innovation war ein Seek, dass man direkt auf einen Datensatz springen konnte. Ja, das Ganze hatte dann noch einen Index zur Folge. Der war seinerzeit nicht mehr als eine gewisse, ja, Reihenfolge der Datensätze in dieser Tabelle. Und wichtig ist, viele sagen jetzt, aber das ist doch eigentlich immer noch ein Index. Nichts anderes als die Reihenfolge der Daten auf der Datenbank. Und das werden wir im zweiten Teil noch weiter auch zerlegen. Wichtig ist, man behalten wir mal so, man ging tatsächlich das entsprechend durch. Dann kam sowas wie Microsoft Access, so aus der Ecke Self-Service, Data Management, möchte ich es einfach mal behaupten, womit Microsoft fast schon unerwartet bis auch ein bisschen kalkuliert, den kreativen, ja, wie soll man sagen, das kreative Element in vielen Organisationen und Konzernen als auch mittelständischen Unternehmen abfing und bevor man bei der IT unter der Tür noch seine Anforderungen durchgeschoben hatte, hatte bereits irgendein kundiger Werkstudent oder ein Kollege aus dem Controlling oder aus dem Lager mit IT-Erfahrung bereits eine kleine Access-Lösung aufgebaut. Nur auch dort hatte man eigentlich immer noch die Möglichkeiten oder hatte man als primäre Möglichkeit, dass man dort die Daten Sätze eigentlich einzeln anfasste, man ging die Sätze einzeln durch und wenn man eine etwas komplexere Logik hatte, dann hat man entsprechend mit Schleifen gearbeitet, wo man dann geschachtelt diese Datensätze durchgegangen ist. Ja, und dann kam bei mir die echten relationalen Datenbanken. Ich habe seinerzeit angefangen, im Anfang, Mitte der 90er, dann vom Übergang, unter anderem auch mit Oracle gearbeitet, ein bisschen mit anderen Produkten und bin dann aber relativ schnell zum Microsoft SQL Server gekommen, als mir bewusst gewesen ist, was ich da eigentlich tatsächlich an Power in den Händen habe. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt hier von echten relationalen Datenbanksystemen und diese Datenbanksysteme sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass ich zeilenweise wie von einem Datenspeicher diese Datensätze lese, sondern ein wichtiges Merkmal einer relationalen Datenbank, da komme ich auch nochmal beim zweiten Webcast zu, ist die Transaktion. Das heißt, diese Datenbanksysteme, auch der SQL-Server, treiben einen sehr hohen Aufwand darum, dass nach Möglichkeit keinerlei Informationen verloren gehen. Das bedeutet, wie gesagt, auch ein bisschen Overhead. Damit muss man umgehen. Aber das ist kein simples Schreiben auf die Platte, wieder Lesen von irgendwelchen Textdateien oder ähnliches. Des Weiteren sind diese Datenbanken, der SQL-Server, darauf ausgelegt, eine sehr große Menge an Datensätzen tatsächlich zu verarbeiten, in Abfragen als auch in Veränderungsstatements. Und das Ganze nach Möglichkeit, ja, aber ich gehe mal kurz weiter, um es kurz zu visualisieren. Das Ganze nämlich nach Möglichkeit nicht, indem ich Zeilen durchgehe, wie ich es jetzt hier entsprechend angedeutet habe als Datenbankzeilen. Und wenn ich dort weitere Zeilen mit einbringen möchte, dass ich in einer einfachen For-Schleife oder While-Schleife da durchgehe in der Programmiersprache meiner Wahl, angefangen über VBA noch aus den Access-Zeiten oder jetzt mit VB.NET oder C#, was auch immer, wo ich mir dann mich mit der Datenbank konnektiere und dann einen Datensatz nach dem anderen lese oder in Transact SQL mit gespeicherten Prozeduren das Ganze dann über serverseitige Cursor löse. Cursor an und für sich sind eh eine Sache, die der SQL-Server per Design eigentlich gar nicht besonders gut unterstützt, weil dafür ist er einfach nicht gedacht. Der SQL-Server denkt nämlich nicht in eigentlichen Datensätzen, die er sequenziell abarbeitet, sondern der SQL-Server denkt in sogenannten Mengen. Da werde ich auch noch mal einen Buchtipp im zweiten Teil näher skizzieren. Es gibt ein wunderschönes Buch namens Thinking in Sets. Da gibt es dann noch mal eine Referenz im zweiten Teil, wo es sagt, wie denke ich in Mengen, wie kann ich Herausforderungen eigentlich klassisch in Mengen lösen. Wir wollen in dieser Reihe zwar nicht so viel Code und Beispiele zeigen, weil, wie gesagt, da gibt es schon sehr viele sehr gute Webcasts von Microsoft in Deutsch als auch in Englisch zu. Aber eine Kleinigkeit möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, speziell jetzt so auch aus der Coaching-Praxis, was ich gerne mal als dort nehme. Und zwar gehe ich hier in das Management-Studio kurz rüber und ich habe hier eine Tabelle namens T1, in der ich Datensätze habe. Das ist eine ganz einfache Tabelle. Besteht aus drei simplen Spalten, einer ID-Spalte, dann habe ich hier eine Order-Spalte. Das ist einfach eine Bestellnummer. Wir sehen hier, dass ich beispielsweise für die Bestellung A1000, da habe ich zwei Datensätze, für die Bestellung A2000 habe ich drei Datensätze und so weiter und so fort. Dann habe ich hier diverse Informationen weggelassen, sondern mir für dieses Beispiel auf das Wesentliche konzentriert. Das stammt übrigens auch aus diesem Buch Thinking in Sets, dieses Beispiel. Und zwar, dass ich hier jeweils einen Mengenbegriff habe. Und die einfache Herausforderung, die ich jetzt den Coaching-Teilnehmern dort stelle, beziehungsweise die in diesem Buch als Beispiel für Mengenlehre dort genannt wird, ist, wie würden Sie jetzt vorgehen, um einen Report zu erzeugen oder eine Liste zu erzeugen, die sagt, okay, ich möchte jetzt die Bestellungen sehen, bei der alle Mengenangaben in jeder Zeile immer gleich sind. Das ist hier als Beispiel. Gehen wir mal auf die Zeile. Wir sehen also bei dem A1000 ist hier 2 und 3, also ist mal wir schon mal nicht. Bei 2000 haben wir 2, 1, 2, meinen wir auch nicht. Aber bei 3000 haben wir in beiden jeweils 2. Okay, bei 4000 haben wir 1 und 2, bei 5000 8, 8, 9 oder das 9 der Rausreißer und bei 6000 haben wir nur eine Zeile mit 5. Also das sind alle Zeilen, wenn wir mal auch ein bisschen in Mengenlehre denken, alle Zeilen tatsächlich dann gleich, weil wir haben ja nur eine. Wie würde man normalerweise da vorgehen? Und ich kann jetzt schon quasi sehen, wie der eine oder andere von Ihnen in Schleifen denkt, wie er sich den Wert weglegt, wie er dann weitergeht und dann sofort die Schleife aufbricht, wenn dieser Wert nicht gleich dem Wert ist, den er sich gemerkt hat. Das kommt aus dem Prozeduralen. Das ist auch ganz natürlich, weil in einer klassischen Programmierumgebung arbeitet man natürlich so, wenn man Vorgänge angeht. Eine Datenbank wie der Microsoft SQL Server, die eine Abfragesprache hat, wie halt dieses besagte SQL beziehungsweise in dem Fall TSQL, ist aber darauf gestrickt, dass sie das Ganze in der Form einer Abfrage modellieren die Herausforderung, die wir immer wieder im Coaching haben, ist zu vermitteln, dass die eigentliche Power des SQL-Servers darin besteht, ihre Herausforderung, die sie in ihrer Programmierung haben, so umzugestalten, dass diese auf diesen Mengenlehre-Konstrukt tatsächlich passen. Ich gebe zu, diese Lösungen brauchen einen Moment, genauso wie als würden sie eine Lösung anstreben im prozeduralen Schleifenwesen. Damit kann man sich auch gerne mal die eine oder andere Stunde bis bei komplexeren Anforderungen auch gerne den einen oder anderen Tag mit beschäftigen. Aber das Ergebnis wird in der Regel belohnt. Es gibt dort übrigens, wie so häufig in der Informatik oder zumindest in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, kein falsch und richtig, sondern viele Ansätze. Aber man sollte zumindest probieren. Ich würde Ihnen gerne mal hier zwei Ansätze kurz demonstrieren. Einen Ansatz haben wir hier. Und zwar haben wir hier den Ansatz, ich markiere das auch einmal und führe das schon einmal hier über Ausführen aus. Wir sehen, wir bekommen hier auch ein Ergebnis, und zwar unsere 3000 und 6000, die wir eben auch als mögliche Menge identifiziert haben. Hier bei 3000 ist gleich und bei 6000 haben wir nur die 5. Wie funktioniert das hier in dieser Abfrage? Das sind jetzt noch Unterabfragen. Grundsätzlich sagt man, okay, Unterabfragen, ja, aber ist auf jeden Fall schon mal besser, als Cursor zu bemühen, serverseitige Cursor oder gar clientseitige Cursor, in der Sie mit Ihrem Framework das Ganze dann, also eine Cursor-Funktionalität auf der Clientseite nachbilden. Was macht er hier? Er geht rein. Ich habe hier bewusst gesagt, immer von meiner T1, die T1 nämlich in der äußeren Query als auch in der inneren Query und sage hier einmal, dass oben hier nenne ich das T1, hier nenne ich es TT, hier nenne ich es T11, um diese beiden T1 jeweils auseinanderzuhalten. Und was macht er? Er geht jetzt hier durch und für, jetzt sage ich mal ganz bewusst, jede Zeile, die er hier oben findet, fragt er in diesem Where up mit dem Not Exist, ob denn dafür diese Bedingung eine leere Menge zurückgibt. Exist, fragt ab, gibt es eine Menge? Und mit Not Exist kämen wir es um. Also er möchte erreichen, dass es eine leere Menge gibt. Was passiert hier unten? Er geht wiederum in diese Tabelle, bewusst jetzt hier den Alias auf T11 gesetzt und fragt von unserem T1, das ist dann der hier oben, mit dem T11, das ist dann das hier unten, und fragt immer für alle Elemente, wo die Ordernummer gleich ist, möchte ich wissen, ob da die Elemente mit einem AND verknüpft, also die Mengen jeweils unterschiedlich sind. Das heißt, wenn er also welche findet, die diesem Element entsprechen, dass da also die Mengen unterschiedlich sind, wird eine Menge zurückgegeben und genau das möchten wir nicht. Das heißt, wir schneiden uns das hier raus. Wir haben auch noch eine Subquery. Und wenn Sie so länger im SQL-Server Business unterwegs sind, dann haben Subqueries, sind ja auch schon, ich möchte nicht sagen anrüchig, aber noch nicht die optimale Form. Man strebt eigentlich immer für oder häufig für Queries eine, ja, eine Query an und nicht solche Subquery-Konstrukte. Sein zweiter Ansatz, der auch aus dem Buch Thinking in Sets entliehen ist, dieser hier, wo es darum geht zu sagen, okay, ich führe eine Abfrage durch, das mache ich hier wieder, und jetzt bekommen wir hier nur eine A3000, weil ich hier noch eine Bedingung weiter aufgenommen habe, wenn ich nur mal diesen Teilbereich hier ausführe, bekommen wir wiederum die beiden Bestellung, wie wir sie eigentlich erwartet haben. Was macht er hier? Sie sagen, das ist natürlich jetzt arg konstruiert, das wird man aber höchstwahrscheinlich wahrscheinlich bei jeder Lösung zu einem mengenorientierten Problem sagen. Er macht erst ein Group By, fasst also alles zusammen und dann schaut er sich jeweils die Funktionen über Min und Max die Mengenkonstrukte an und sagt, ja, aber wenn also die größte Menge und die kleinste Menge innerhalb einer Bestellung gleich ist, da müssten ja auch alle und seines 1000 einzelnen Positionen zwischen diesen Elementen auch gleich sein. Ist ja logisch, nicht? Das ist jetzt sehr stark an der Mengenlehre orientiert, sehr stark auf diesen Fall orientiert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man sehr viele Standardprobleme gut lösen kann und ich Ihnen dieses Buch sehr empfehlen kann. Es ist nur ein kleiner Ausblick, wohin die Reise eigentlich gehen kann, wenn man versucht oder auch sich trainiert. Und auch da kommt wieder dieser Aspekt mit der Lernkurve beziehungsweise dem Denken im Plateaus zusammen, wenn man das Ganze trainiert, in Mengen zu denken. Und das ist noch ein sehr einfaches Beispiel. Aber zurück zur Präsentation. Wie gesagt, wir denken hier in Mengen. Und was bedeutet denn das jetzt auf der anderen Seite für uns? Sind dann alle anderen Ansätze, die wir bisher gehabt haben, seien es gespeicherte Prozeduren, Trigger, kommen wir auch noch zu im zweiten Teil, oder auch einfach Cursor, denn nun generell böse? Da muss ich jetzt in Warnung geben, nein, das ist nicht generell böse, auf keinen Fall. Nur ich möchte darauf hinweisen, dass wenn es um Performance geht und dass Sie wirklich etwas aus dem SQL-Server herausholen können, dann ist auf jeden Fall der mengenorientierte Ansatz der wesentlich bessere. Wenn Sie sagen, ja, aber wir unterstützen beispielsweise neben dem SQL-Server noch andere Datenbanken, das ist vielleicht notwendig, oder Sie steigen gerade um von, sagen wir mal, Oracle und haben jetzt Ihre Lösung migriert auf den SQL-Server. Und unter Oracle, die jetzt der tickt einfach intern auch ein bisschen anders als der SQL-Server. Da haben Sie mit Cursern gearbeitet und jetzt mit dem SQL-Server gibt es ja auch Cursor. Was ist denn da jetzt? Können Sie sagen, in der Regel, okay, das stellen wir auch sogar bei Ferndiagnosen vor, wenn einer sagt, ja, wir haben ein Produkt gekauft bei einem ISV oder wir stellen es gerade um und früher flog das, weil wir hatten da viel mit Cursern gearbeitet, weniger mit klassischen Abfragen. Das sind so Momente, da legen wir großen Wert bei Migrationsprojekten drauf, weil Cursor und der SQL-Server, das kann man machen, muss man aber nicht, und die richtige Power holen Sie dann raus und dann zeigt er Ihnen richtig, was er kann, wenn Sie nach Möglichkeit mengenorientiert vorgehen. Gut, ich fasse kurz zusammen, was wir in diesem ersten Teil unserer Webreihe oder Webcast-Reihe angesprochen haben. Ich habe kurz über die Dienste des Microsoft SQL Servers gesprochen, dass es da wesentlich mehr gibt als nur die relationale Engine, dass das gleichberechtigte Teile waren, von denen jeder Einzelne es eigentlich wert ist, den SQL Server einzusetzen, die sie aber auch gerne in ihren Produkten als ISV nutzen können. Da wir werden über Edition, wo welcher Dienst bei ist, später auch nochmal sprechen. Wir haben ganz leicht an der Architektur des SQL-Servers oben gekratzt. Ganz, ganz leicht, glauben Sie mir. Aber mir ging es darum zu zeigen, dass wo mögliche Flaschenhälse sind und ein bisschen Vorbereitung auf den zweiten Teil dieser Reihe. Und der wichtige Hinweis, ein SQL-Server denkt bei Abfragen, beziehungsweise meine ich auch die Leads, Inserts etc. oder auch Merge-Anweisungen, falls Sie die schon kennen, in Mengen und nicht in Datensätzen. Das ist mir ganz wichtig, Ihnen mit auf den Weg zu geben für diesen Cast. Ja, nochmal kurz was zum PaaS Deutschland e.V. Das ist die Community, oder das ist eine Community, aber die größte weltweite Community für den SQL Server. Das ist eine unabhängige Vereinigung. Wir werden zwar gesponsert von Microsoft, aber sind trotzdem unabhängig. Wir haben keinerlei kommerziellen Hintergrund. Das geht so weit, dass die Mitgliedschaft bei uns in Deutschland kostenlos ist. Es ist eine Community, die es zwar im Web gibt, wie Sie hier in der URL sehen, aber der Bezugpunkt darauf ist, dass wir uns in vielen Regionalgruppen, zur Zeit der Aufnahme in 12 Regionalgruppen in ganz Deutschland, Nord, Süd, Ost und West, Old Fashion tatsächlich an einen Tisch setzen und über Probleme bzw. Herausforderungen sprechen. Weltweit sind wir zurzeit mehr als 45.000 Mitglieder und es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, weil glauben Sie mir, da sitzen nicht nur Jedis, da sitzen auch ganz viele Rookies etc., Endanwender, ISVs. Es lohnt sich auf jeden Fall und gebissen wurde dort noch keiner meines Wissens nach.
Ja, vielen Dank, Sascha. Das war ein toller erster Überblick über den SQL Server. Ich habe doch einiges jetzt auch noch dabei gelernt. Für die Zuhörer von diesem Webcast möchte ich auch noch einen kleinen Tipp an die Hand geben. Und zwar haben wir eine neue Plattform gestartet, die sich nennt Microsoft Platform Ready. Und hier möchte ich Ihnen eigentlich nur die ersten beiden Punkte an die Hand geben. Wir haben hier zwar drei Schritte, die das Thema abdecken. Entwickeln, das heißt, so bekomme ich Ressourcen zu diversen Technologien her, die Sie hier auch unten finden, nicht nur zum SQL Server, sondern auch zu anderen Produkten von Microsoft. Und im zweiten Schritt, wie teste ich oder was ist die Basiskompatibilität zu der Plattform an sich und wie vermarkte ich das Ganze? Wie gesagt, ich halte die ersten beiden Punkte für Softwarehersteller doch als sehr wichtig. Erstmal, wo bekomme ich Ressourcen her? Hier bieten wir auch noch häufig auch Veranstaltungen vor Ort an. Das heißt, da können Sie dann auch mit unseren Trainern auch direkt vor Ort sprechen und Erfahrungen austauschen. Und den Testbereich möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen, weil hier können Sie Ihre Produkte häufig auf so eine sogenannte, ich nenne es immer Basiskompatibilität testen. Das sind jetzt keine Tests mit hohen Anforderungen, wie zum Beispiel bei Zertifizierung oder anderen Logo-Programmen, sondern eher, was sind die häufigsten Fehler und wie vermeide ich diese Fehler? Also, dass man sozusagen aus den, ja, Fehlern der anderen schon mal gelernt hat und nicht diese wiederholen muss. Wenn Sie weitere Informationen dazu haben oder brauchen, haben wir diese Informationen natürlich für Sie. Die finden Sie bei uns auf MSDN Online. Die Folien können Sie natürlich auch bei uns herunterladen. Den Webblog vom Sascha haben Sie ja auch schon am Anfang gesehen. Hier haben Sie auch nochmal den Link dazu. Und natürlich auch ein Kollege von Microsoft bei uns im Team ist der Steffen Krause, der sich auch sehr, sehr gut mit dem SQL Server auskennt und da auch häufig auf Konferenzen spricht. Und hier ist auch dieser Webblog sehr, sehr interessant dazu. Natürlich, weitere Webcasts finden Sie bei uns immer in dem Webcast Finder, da kann man nach Technologien und Sprechern suchen und auch entsprechend nach Schlüsselworten, je nachdem, wonach Sie gerade suchen oder wofür Sie sich interessieren. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit heute und hoffe sehr, dass wir Sie in den nächsten Teilen dieser Webcast-Reihe wiedersehen. Naja, wir sehen Sie nicht wirklich wieder, aber ich hoffe, dass Sie uns auf jeden Fall wieder hören werden. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank.